Hallo und herzlich willkommen zu Wie überlebt man, dem Survival-Podcast mit mir, Sonja.
Und ich bin Karin.
Sonja, ich hab dich gar nicht gefragt, was du letztes Jahr Weihnachten gekriegt hast. Was war das schönste Weihnachtsgeschenk, damit wir nicht alle aufzählen?
Die Reise nach Schottland, die war für mich ein Geschenk, dass wir dorthin geflogen sind zu dritt und uns das angeschaut haben. Ich liebe ja Schottland, ja. Das weiß ja, glaube ich, jetzt eh schon jeder.
Mhm.
Was ich aber auch sehr schön gefunden habe, war ein Diamond Painting mit einem Foto von der Simone und mir.
Oh, wie cool.
Ja, das habe ich von der Simone bekommen. Und da kann ich uns dann Diamond painten und da muss ich noch einen schönen Platz suchen in der Wohnung, wo ich das dann hinhängen kann. Und ich war so gemein, ich habe mir das gar nicht genau angeschaut, das Motiv, ja, weil wir haben ja diesmal anders Weihnachten gefeiert als sonst. Wir waren ja mehr Personen und es war urschön, aber du hast halt dann auch urviele Sachen gehabt zum Auspacken und du hast aber bei den anderen auch mitgeschaut, wenn sie auspacken, weil vielleicht wisst ihr was dazu sagen. Und ich habe dann eben das Diamond Painting auspackt und habe es auf die Seite gelegt und irgendwann setzt die Simone sich zu mir, sagt so, hast du überhaupt schon geschaut, das Motiv? Ich habe gesagt, nein, ich habe es noch nicht angeschaut und sie haltet es mir dann hin. Und ich habe auch, das wird irgendwas Weihnachtliches sein. Und dann sehe ich ein Foto von ihr und mir, oh süß, oder?
Das ist voll lieb.
Also das waren meine zwei schönsten Geschenke, ja.
Ich habe der Mama letztes Jahr zu Weihnachten wieder Diamond Painting gekauft, die Lakota. Da hat es auch geschaut.
Oh süß. Ja. Aber die ist sicher zart zum Diamond Painten, oder? Die Farben, ist ja alles dasselbe. Also das Fell, weißt du, was ich meine, ist ja alles braun, oder?
Der Mama ist das wurscht. Die will nur bicken. Die hat, die hat voriges Jahr gekriegt 24, 26 Diamond Paints, weil ich habe einen Adventskalender gemacht. Und dann hat es die Lakota auch noch zweimal gekriegt, weil eine macht es für mich.
Okay.
Die will nur bicken, der ist wurscht, was da am Schluss rauskommt.
Ja, ich meine, das Bicken ist ja auch der Sinn dahinter, aber ich habe letztens ein Weihnachtsmotiv gehabt. Das war so eine schottische Kuh.
Mhm.
Und die war halt relativ winzig mit so einem, was war denn das, ein Regenschirm. Und alles rundherum war weiß.
Ja, okay.
Und diese ganzen weißen blöden Kugeln bicken, das hat mich dann schon so, weil da nichts passiert, da tut sich nichts. Das Bild verändert sich nicht mehr, weil die Kuh war schnell einmal bickt. Und da war alles nur mal weiß rundherum. Oh, das hat mich genervt.
Das war bei meinen Viechern auch mühsam. Ich habe so Tiere gehabt, eben Elefant, Löwe, alles. Die waren super, aber der Hintergrund war schwarz.
Na, nervig,
ja,
oder?
Die habe ich dann der Mama zum Fertigmachen gegeben, weil ich hab die Geduld nicht mehr gehabt. Vor allem, das waren Vierer, die Steine, mit die kann ich gar nicht.
Na. Ja, die kannst nicht irgendwie bicken wie die Runden. Die musst wirklich schämpeln.
Naja, aber wenn es wirklich schön gegangen hat, die haben trotzdem immer Luft dazwischen und dann drehen sie sich so deppert und dann sind sie nicht mehr Nein, furchtbar. Nicht meins.
Ach so, weil sie sich immer an Kleber so ziehen. Weil sonst finde ich die Eckigen sogar schön.
Ja, ich habe mir auch gedacht, wow, das ist sicher voll geil, das schaut voll gut aus. Habe ich gedacht.
Na, vor allem, weil ich immer denke dann, dass die schöner in einer Reihe sind als die Runden bei mir, weil oft mal eine Reihe trotzdem einen kleinen Ausreißer irgendwo hat, also ganz gerade sind die nie. Und da bei denen glaube ich immer, die sind gerade, weil es ja gerade bicken muss. Aber du hast recht, sie haben sich immer wieder verzogen, leider.
Das ist voll mühsam.
Das stimmt. Ja.
Na dann, gehen wir zum Mythos.
Na, wieso, du hast noch nicht über dein schönstes Geschenk gesprochen?
Ach so, mein schönstes. Schwierig.
Dann eins von all den geilen Karin.
Naja, geil. Das Geilste weiß ich, aber das Schönste ist nicht. Das sind für mich zwei Paar Schuhe.
Nein, weißt du, Karin? Ich bin ein Idiot. Weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was eigentlich das schönste Geschenk für uns alle war, letztes Jahr zu Weihnachten? Mein Onkel war dabei.
Wirklich?
Ja.
Voll super.
Ja. Und das war wirklich, ich meine, natürlich, ich habe mich sehr gefreut über Schottland, dass wir dort waren und so, ja. Aber das war nämlich auch eine Riesenüberraschung. Und das war, glaube ich, für uns alle gemeinsam das schönste Geschenk.
Ja.
Ja. So, jetzt geht's schon wieder. Jetzt kannst du wieder erzählen, wie toll deine waren.
Na, das geilste Geschenk war, glaube ich, die Drohne, die ich von meinem Mann gekriegt habe.
Ja gut, aber die hast du schon gewusst.
Ja, eh. Aber das machen wir immer so. Er hat sein Lego auch schon aufgebaut.
Ja gut, ich habe Schottland auch gewusst. Was Lego hast du ihm leicht gekauft?
Diese NASA-Station.
Okay, die sagt mir nichts.
Ja, hat er gesehen, hat er wollen, habe ich mir doch gut gekriegt. Na, schönste, ich weiß nicht. Heuer war Weihnachten nicht so weihnachtlich, finde ich.
Ja, wem sagst du das?
Also, hätte schöner sein können, aber aus Decker Schnee und so, und ich weiß nicht, da komme ich nicht so in Stimmung. Ja. Und da finde ich dann alles nicht so schön. Also, ja, weiß ich nicht.
Schau, ich habe nicht einmal daheim wirklich dekoriert. Ich habe zwar was am Tisch stehen, zwei Sachen, aber das war's. Ich habe nicht einmal diesmal einen Kranz an der Tür hängen gehabt. Null Weihnachtsvorfreude, null Zeit, weil ich null Stress gehabt habe. Ich habe zu Mama gesagt, nächstes Jahr, also dieses Jahr jetzt, dann fliege ich über Weihnachten irgendwo hin, weil mir ist das alles zu stressig. Ich hoffe, dass dieses Jahr nicht wieder so stressig wird, weil es war einfach zu viel für mich. Und dann kannst du es nicht genießen, du kommst dann zu nichts. Und gerade ich liebe Weihnachten ja so sehr, wenn du dann nicht einmal da nach Hause kommst und da ist alles schön dekoriert oder so. Boah.
Na,
nervt mich.
Voll, ich verstehe das. Na dann, hauen wir sie zum Mythos.
Jo.
Und der besagt, wenn euch ein Hai angreift, gebt ihm eins auf die Nase. Wahr oder falsch?
Es ist, glaube ich, schwierig, unter Wasser einem Hai eins auf die Nase zu geben. Ja. Ich glaube, das Auge wäre besser.
Ja, na pass auf, du hast fast den ersten Satz schon vorgelesen. Da steht, es ist schwierig, unter Wasser einen festen Schlag zu landen. Und auch keine gute Idee. Haie greifen in der Regel an, indem sie sich von unten nach oben nähern. Es ist daher besser, den Hai immer im Auge zu behalten. Wenn er sich festkrallt, solltet ihr auf seine Augen und Kiemen einstechen und kratzen. Denn ihr wollt ihm so viel Schmerz und Unbehagen wie möglich zufügen, damit er loslässt und ihr in Sicherheit schwimmen könnt. Also, das hast du gewusst.
Dazu möchte ich aber sagen, Haie sind eigentlich nicht gefährlich.
Ja, na, da geht's ja nur darum, falls es wirklich so sein sollte.
Es passiert ja immer wieder was unabsichtlich, weil wir sind ja nicht die Beute der Haifische. Ich wollte es nochmal gesagt haben, weil ich habe letztens erst wieder gelesen, dass irgendwo ein Hai nah an die Küste geschwommen ist und weil es immer wieder Filme gibt, leider, wo Haifische als so bösartig und gefährlich dargestellt werden. Deshalb wollte ich nur nochmal sagen, sind sie nicht, werden aber eine eigene Folge kriegen, da werden wir das dann eh nochmal klarstellen.
Auf die freue ich mich auch schon. Mein Mann auch. Der liebt Haie.
Wirklich?
Ja.
Echt?
Jeden Haie-Film haben wir schon durch.
Ja, aber da werden es doch immer so Monster dargestellt, so blutrünstige.
Ja, aber...
Es gibt doch keinen Film so wie Free Willy oder so, wo der Hai als
das
ein bemerkenswertes
eigentlich.
Tier dargestellt wird.
Eine Marktlücke.
Schade.
Also eine Filmlücke. Ja. Na, wir schauen aber auch Dokus. Also ist nicht so, dass wir jetzt nur auf die Actionfilme aus sind, sondern ja. Am interessieren Haie halt.
Okay.
Na dann hätte ich gesagt, wir kommen zu unserer Einleitung.
Mhm.
Du fährst eines Tages nach der Arbeit mit dem Auto zu deiner Schwester. Um zu ihr zu gelangen, musst du ein ganz schön weites Stück auf der Autobahn zurücklegen. Eigentlich fährst du gerne Autobahn, aber gerade heute sagen sie im Radio einen Stau durch. Und den kannst du bei deinem Zeitdruck so gar nicht gebrauchen. Du wechselst den Radiosender und findest einen, der gerade dein Lieblingslied spielt. Das sollte deine Laune wieder etwas bessern und solange vom Stau nichts zu sehen ist, gelingt dir das auch. Doch schon nach ein paar Kilometern siehst du in ein wenig Entfernung die Warnblinkanlage stehender Autos. Du gehst vom Gas runter, wirst langsamer und ordnest dich auf der mittleren Spur ein. Das kann ja heiter werden. Verzögerungen von bis zu 45 Minuten hat der Mann im Radio angesagt. Als du dein Handy aus deiner Handtasche, die am Beifahrersitz liegt, nehmen willst, um deiner Schwester Bescheid zu sagen, dass es etwas später werden wird, hörst du laute Geräusche und Geschrei hinter dir. Du wirfst einen Blick in den Rückspiegel und siehst, dass hinter dir ein LKW ungebremst in die stehenden Autos fährt. Noch bevor du begreifst, was geschieht, fängt dein Auto an zu wackeln. Du hörst lautes Grollen und du wirst aus deinem bösen Albtraum gerissen. Gott sei Dank war das alles nicht echt. Doch noch während du froh darüber bist, dass du das alles nur geträumt hast, bemerkst du, dass dein Bett wackelt. Es wirklich laut grollt und Bilder von der Wand fallen und fragst dich mit erschrecktem Gesichtsausdruck, wie überlebt man ein Erdbeben? Ja. Weißt du, was ein Erdbeben überhaupt ist?
Ist es nicht, wenn zwei so Platten sich verschieben und aneinander krachen?
Ja, genau, das ist eine Art.
Sehr professionell ausgedrückt, bitte, ja.
Na, das versteht wenigstens jeder.
Geil.
Also die Definition, die ich da gefunden habe, besagt, ein Erdbeben ist das Resultat einer plötzlichen Freisetzung von Energie in der Erdkruste, die seismische Wellen erzeugt. Diese Wellen breiten sich vom Epizentrum des Erdbebens in alle Richtungen aus. Die Intensität der seismischen Wellen nimmt mit steigender Entfernung zum Epizentrum ab, kann aber dennoch erhebliche Schäden anrichten. Abhängig von der Stärke des Bebens und der Nähe zur Oberfläche können sie Gebäude und andere Strukturen instabil machen, Risse und Brüche in der Erdoberfläche verursachen und in einigen Fällen sogar Berghänge zum Einsturz bringen und Tsunamis auslösen.
Mhm.
Und dann wären wir schon bei den Arten, weil du hast ja da ganz spezifisch gleich von den Platten gesprochen. Es gibt drei Arten von Erdbeben. Das tektonische Erdbeben, sie sind die häufigsten und entstehen durch tektonische Aktivitäten der Erdkruste, besonders entlang von Plattengrenzen. Dann gibt's vulkanische Erdbeben, sie werden durch explosive Vulkanausbrüche oder unterirdische Magmabewegungen ausgelöst. Und dann gibt's nur Kollaps-Erdbeben, sie entstehen durch das Einstürzen von unterirdischen Hohlräumen wie Minen oder Höhlen.
Aber Karin?
Ja?
Ich habe mir das noch nie vorstellen können. Wir stehen hier auf einem festen Untergrund.
Ja.
Aber da sind irgendwo Platten darunter, die sich bewegen. Ich habe das noch nie verstanden, wie das Vulkan, ja, darüber haben wir ja schon in der Vulkanfolge gesprochen, dass es Erdbeben auslösen kann. Aber dass da Platten sind, die so rumrutschen. Ich finde das so eigenartig.
Naja, also meinem Verständnis nach, ich hoffe, das stimmt jetzt, ist die Platte immer der Kontinent. Und wo sie zwei berühren, kann natürlich eine Aktivität passieren.
Na, aber wo berühren sich zwei Kontinente?
Naja, überall.
Dann hättest du ja in, ja, aber dann hättest du in Amerika nie ein Erdbeben, oder? Also nicht aufgrund von den Platten.
Naja, aber da geht's ja um beide Hälften. Ne? Die sind ja, glaube ich, nochmal getrennt.
Südamerika und Nordamerika, meinst
du? Ja, genau.
Ja, und bei dieser kleinen Schnittstelle, wo sie, ich weiß es nicht. Glaubst du wirklich, dass die Platten...
Na, vielleicht lösen wir das noch auf.
Ja, vielleicht denke ich da auch nur zu kompliziert. Okay.
Also, und von diesen drei Erdbebenarten sind 90% aller Erdbeben tektonische Erdbeben. Also genau die.
Wie viel Prozent, 30?
Wo es um die Platten geht. 90.
90? Boom.
Mhm. Und dann gibt es noch ganz eine kleine Dunkelziffer an induzierter Erdbeben, die durch menschliche Aktivitäten verursacht werden, also zum Beispiel Bergbau, Staudammbau und solche Sachen. Ja, die Folgen von einem Erdbeben sind uns wahrscheinlich eher allen klar. Die können sehr unterschiedlich ausfallen und von kaum wahrnehmbaren Schwingungen bis hin zu verheerenden Katastrophen führen. Einige der möglichen Auswirkungen sind Beschädigungen oder Zerstörungen von Gebäuden, Verlust von Menschenleben und Verletzungen, Landschaftsveränderungen und Bodenverformungen, Auslösen von Tsunamis und Erdrutschen. Und ein starkes Erdbeben kann einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen haben und erfordert häufig einen langen Wiederaufbau und Erholungsprozess. Aber das ist uns wahrscheinlich eh alles klar. Dann hätte ich wieder eine Frage für dich. Was glaubst du, wie lange dauert so ein Erdbeben?
Ja, ist das nicht unterschiedlich?
Ja.
Oder meinst du jetzt im Durchschnitt?
Es gibt da so eine Zeitspanne. Ja, also von bis...
Ich sag, die Zeitspanne ist von ein paar Sekunden bis... Ja, ein Erdbeben kann schon auch ein paar Minuten dauern, oder?
Ja.
Kann das auch Stunden dauern?
Ich glaube
nicht. Ich glaube bis 10 Minuten.
Na fast, du hast das fast gehabt. Die Erschütterungsdauer kann bei starken Beben in Abhängigkeit von der Art und Größe des Bruchvorgangs sowie des Untergrundes einige Sekunden bis zu mehr als 5 Minuten betragen.
Ah, oh, fast hätte ich 5 Minuten gesagt, Herr Mach, das ist zu kurz.
Ja. Wo sind Erdbeben am häufigsten? Erdbeben können überall dort entstehen, wo Kontinentalplatten aneinanderstoßen. Die häufigsten Erdbeben treten jedoch an den Rändern der Pazifischen Platte, also an der Westküste von Südamerika und im Osten Asiens und Australiens auf. Außerdem kommt es immer wieder zu Erdbeben im Süden der Eurasischen Platte. Also für mich klingt es so, wie wenn die Platte der Kontinent ist.
Es klingt schon so, aber dann frage ich mich, warum es manchmal zum Beispiel bei uns Erdbeben gibt, aber in den Nachbarländern nicht. Und wir sind ja am selben Kontinent wie Deutschland und all die anderen.
Na, weil das wahrscheinlich kein tektonisches Erdbeben ist, sondern vielleicht ein vulkanisches oder ein Kollaps-Erdbeben.
Na, wir haben ganz sicher kein vulkanisches Erdbeben, Karin.
Naja, aber zumindest dann vielleicht ein Kollaps-Erdbeben.
Ja, weiß ich nicht. Ja, kann eh sein. Was, wann hört immer nur Erdbeben? Es hat, glaube ich, noch nie einer dann drüber nachgedacht, warte, welches Erdbeben war das jetzt? Und das waren halt dann die Dinge, die mich so verwirrt haben, wie du gesagt hast, das sind die Kontinente. Ja. Ich dachte, hä? Wenn es bei uns ein Erdbeben gibt, aber okay. Mhm.
Es gibt ja sogar Erdbeben, wie du gesagt hast, in Österreich und in Deutschland. Mhm. Und zwar, obwohl Deutschland nicht direkt an einer Plattengrenze liegt, wo die meisten Erdbeben auftreten, gibt es in einigen Regionen regelmäßig seismische Aktivitäten. Dabei handelt es sich meist um intraplate Erdbeben, also Erdbeben, die innerhalb einer tektonischen Platte auftreten und nicht am Rand zwischen zwei Platten. Der westliche Teil Deutschlands und insbesondere das Rheinland ist anfälliger für solche Erdbeben. Als eins der stärksten Erdbeben in Deutschland gilt das Erdbeben von Basel im Jahr 1356. Ein weiteres bemerkenswertes Beben ist das Roermond-Erdbeben von 1992 in den Niederlanden, welches auch in weiten Teilen in Westdeutschlands zu spüren war.
Mhm.
Und hast du gewusst, dass jedes Erdbeben einen Steckbrief hat?
Oh süß, nein, das habe ich nicht gewusst.
Folgende Punkte werden darin festgehalten. Die Magnitude, das ist die Messung der freigesetzten Energie eines Erdbebens, oft gemessen auf der Richter- oder der Momenten-Magnitudenskala. Das Epizentrum, das ist der Punkt an der Erdoberfläche direkt über dem Hypozentrum. Das Hypozentrum, das ist der Ort in der Erde, wo das Erdbeben ursprünglich ausgelöst wurde. Und die Auswirkungen, dies umfasst Schäden an Gebäuden und Infrastruktur, Verlust von Menschenleben und anderen Konsequenzen des Erdbebens. Der Steckbrief eines Erdbebens liefert wichtige Informationen, die Wissenschaftlern helfen, das Erdbeben zu analysieren und zu verstehen und die zur Verbesserung von Erdbebenwarnsystemen und seismischer Gefährdungsbeurteilung verwendet werden können. Was war das stärkste Erdbeben der Welt? Das stärkste jemals registrierte Erdbeben war das große chilenische Erdbeben, das am 22. Mai 1960 aufgetreten ist. Es hatte eine Magnitude von 9,5 auf der Richterskala. Also das ist schon...
Wie hoch geht die Richterskala? Bis 10?
Genau. Die Stärke von Erdbeben wird mit Hilfe eben der Richterskala gemessen, die insgesamt 10 Stufen hat. Sie reicht von weniger als 1, kaum spürbar, bis 10 verheerend.
Ja, weißt du, was ich nicht verstehe?
Genau.
Dass 10 Stufen gibt, wenn das schwerste jemals gemessene 9,5 nur war.
Naja, das kann ich dir erklären.
Okay.
Weil das ist nicht abhängig von dem, was jemals passiert ist, sondern das haben sie irgendwann davor anscheinend schon mal festgelegt. Und zwar, es gibt nämlich zwei verschiedene Einheiten der Erdbebenstärke. Und zwar einerseits die Magnitude. Das gibt an, wie viel Energie während des Erdbebens freigesetzt wurde. Es ist eine objektive Messung des Erdbebens und ändert sich nicht, ungeachtet dessen, wo es gemessen wird. Eine der bekanntesten Maßstäbe zur Messung der Magnitude eines Erdbebens ist eben die Richterskala, obwohl heute häufiger die Momenten-Magnitudenskala verwendet wird, da sie genauer ist. Die Momenten-Magnitudenskala ist eine logarithmische Skala, in der jede ganzzahlige Wert 10-mal so groß ist wie der vorherige. Das heißt, ein Erdbeben der Stärke 6 ist 10-mal stärker als ein Erdbeben der Stärke 5.
Okay.
Und dann kann man es nur anhand der Intensität eines Erdbebens messen. Und das ist keine lineare Skala. Sie gibt nur den Schaden an, der entstanden ist. Ein Erdbeben der hohen Magnitude in einer gering besiedelten oder gut vorbereiteten Region kann weniger Schaden verursachen als ein Erdbeben mittlerer Magnitude in einer dicht besiedelten oder schlecht vorbereiteten Region. Daher ist es wichtig, sowohl die Magnitude als auch die Intensität sowie die spezielle Situation und den Ort zu beachten.
Mhm.
Und dann warten wir dort, wie werden Erdbeben gemessen? Erdbeben werden mit Hilfe von Seismographen gemessen. Dies sind Geräte, die seismische Wellen, die durch die Erdbeben ausgelöst werden, registrieren und aufzeichnen. Ein Seismogramm ist die aufgezeichnete Darstellung der Bewegung der Erdoberfläche, die durch ein Erdbeben verursacht werden. Und zwar, dieser Seismograph zeichnet eben diese seismische Wellen auf, die durch Erdbebenaktivitäten erzeugt werden. Es besteht aus einer Masse, die auf einer Feder aufgehängt ist, und einem Aufzeichnungsgerät. Wenn ein Erdbeben die Position der Feder ändert, zeichnet das Aufzeichnungsgerät diese Bewegung auf. Ich habe davor auch ein Foto, weil ich habe mir darunter auch nicht viel vorstellen können und das werden wir dann auch posten. Die seismologischen Stationen, die diese Seismographen beherbergen, sind über den gesamten Globus verteilt. Durch die Kombination ihrer Daten können Wissenschaftler die genaue Lage und Stärke eines Erdbebens bestimmen. Und dann hätte ich noch drei kurze Fakten. Die habe ich mir gedacht, die sind auch voll spannend. Und zwar, die tiefsten Erdbeben ereignen sich in einer Tiefe von 750 Kilometer im Erdinneren. Also für mich eigentlich unvorstellbar. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Über 2 Milliarden Menschen leben weltweit in Gebieten, die stark von Erdbeben betroffen sein können. Und jährlich ereignen sich etwa 500.000 Erdbeben. Davon sind 100.000 spürbar und etwa 100 verursachen Zerstörungen.
Mhm. Das sind wohl viele.
Also es geht für das, dass es eine halbe Mille sind, ja. Und nur 100, also nur 100. Aber ja, im Gegensatz zu wie viel das eigentlich gibt, ist das okay, hätte ich jetzt gesagt. Und somit stellen wir sich die Frage, wie überlebt man ein Erdbeben? Was sagst du, wie reagierst du, wenn du...
Ich stelle mich in Türrahmen.
Ah, das ist eine gute Idee.
Ich stelle mich auf jeden Fall in Türrahmen. Ich gehe nicht in den Keller oder so, weil wenn dann das Haus über mir verschüttet wird, dann komme ich dann nicht mehr raus. Ins Freie laufen ist, glaube ich, auch keine so schlechte Idee, weil dann kann da wenigstens nichts auf die Birne fliegen. Ich helfe sicher anderen Leuten aus dem Gebäude.
Ja, machst du das sicher?
Na, sollte ich zumindest machen, oder?
Na, wenn da selber nichts passiert, glaub, dass schon. Man das
machen sollte, ja. Aber wenn es gerade merkst, ah, es fängt vielleicht an. Nein, es kommt darauf an, wir, glaube ich, sind jetzt nicht so gefährdet wegen großen Erdbeben, aber in anderen Bereichen oder anderen Ländern ist es sicher anders. Ja, weiß ich nicht. Ich sollte sicher einen Überlebensvorrat, ich sollte sicher gepreppt haben, dass ich dann gut durchkomme, immer brav Radio hören.
Ja. Du bist schon gut dabei. Also ich habe da Punkte, die sind eigentlich für Leute, die in Mexiko zu Hause sind, weil da gibt's ja viele Erdbeben.
Okay.
Und zwar sagen die, zur Vorsorge kann man Folgendes machen. Bei der Anmietung von Wohnungen oder Häusern auf Erdbebensicherheit achten. Also zum Beispiel Beschaffenheit des Untergrundes, Bauweise, eh schon wissen.
Mhm.
Dann sollte man gegebenenfalls Schränke, Regale und den Kühlschrank mit Winkeleisen oder anderen Vorkehrungen vor dem Umfallen sichern und schwere Gegenstände und Gläser nicht in die oberen Regale stellen, sondern eher unten hin und gegebenenfalls vor Herausfallen absichern. Informieren Sie sich über Notausgänge und Fluchtwege an Ihrem Wohnort oder Arbeitsort. Achten Sie darauf, dass diese nicht verstellt sind. Türen und Fenster, vor allem die aus Sicherheitsgründen vergitterten, müssen jederzeit von innen zu öffnen sein. Identifizieren Sie in Ihrem Haus einen sicheren Platz, wohin Sie flüchten können, zum Beispiel Türbögen, Stützpfeiler, Tische, Schreibtische. Halten Sie Taschenlampen, gegebenenfalls einen Schutzhelm, feste Schuhe und Notgepäck an dem vorgesehenen Fluchtweg aus dem Haus bereit. Also ja, wir reden jetzt über eine Region, wo das öfters vorkommt. Parken Sie Ihre Fahrzeuge so, dass Sie von umstürzenden Mauern, herabstürzenden Decken nicht beschädigt werden können, damit Ihre Mobilität gerade nach dem Erdbeben gewährleistet ist. Im Ernstfall können gegebenenfalls auch Hammer, Axt, Brechstange, große Zange, feste Arbeitshandschuhe, Feuerlöscher oder sonstiges benötigt werden. Und dann warten wir schon bei der Notausrüstung, wie du schon so schön gesagt hast. Die ist der bei einem Blackout natürlich sehr ähnlich.
Mhm.
Und zwar zählen dazu Folgendes. Tragbares Radio mit Ersatzbatterien, Taschenlampe mit Ersatzbatterien, Verbandskasten mit den Medikamenten, die in Ihrer Familie benötigt werden, Erste-Hilfe-Ausrüstung, pro Person mindestens 3 Liter Trinkwasser pro Tag, haltbare Lebensmittel für eine Woche, Hygieneartikel, Ersatzwäsche, Schlafsäcke, Decken, Isoliermatten, Feuerzeug, Streichhölzer, bla 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 bla. Wir wissen ja eh, wenn wir die Blackout-Folge gehört haben, was wir alles so brauchen. Ich hätte jetzt nichts gelesen, was da anders wäre als wie beim Blackout. Somit lasse ich das einmal, weil das sind noch ziemlich viele Sachen. Und dann kommen wir zum Verhalten beim Erdbeben. Und der allererste größte Punkt ist, Ruhe bewahren. Panik kann tödlich sein.
Auf das habe ich voll vergessen, auf das Ruhe bewahren.
Wie verhalte ich mich in Gebäuden? Offenes Feuer löschen, Gashähne abstellen, den Schutzhelm aufsetzen, falls vorhanden, unter einen stabilen Tisch kriechen, sich unter einen Türrahmen stellen, sich von Fenstern und Glasgegenständen entfernen, Fahrstühle nicht benutzen und das Treppenhaus nur nach unten. Wasser in Badewannen und Eimern speichern, wenn ich dazu komme.
Mhm.
Dann das Verhalten auf der Straße. Freiliegende Stromleitungen, Tunnel, Brücken, Straßen unter- und Überführungen meiden. Kopf gegen herabfallende Gegenstände schützen. Abstand halten zu Mauern, Masten und zerrissenen Leitungen. Und begeben Sie sich auf Freiflächen oder in Hauseingänge. Also Freiflächen hast du eher gesagt. Klar, ja, kann nichts auf mich drauffahren.
Ja.
Und wenn ich mich hinleg, kann ich mich auch nicht stürzen oder so. Verhalten im Auto. An den Straßenrand fahren, anhalten, Rettungsfahrzeugen den Weg frei halten, Autoradio einschalten und wenn möglich sich an den Arbeitsplatz oder nach Hause begeben.
Was, sich an den Arbeitsplatz begeben? Na sicher werde ich bei einem Erdbeben in die Arbeit fahren.
Naja, nein, da geht's glaube ich darum, je nachdem, wo du bist, wenn du jetzt bei der Rettung arbeitest, war es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn sie dir Hilfe haben oder wenn es bei der Feuerwehr
ja, okay.
bist. Ja, sowas. Wir am ersten, glaube ich, nicht in die Arbeit fahren. Uns würden sie fragen, ob wir deppert
ja,
sind.
Wenn du unseren Arbeitgeber fragst, schon.
Ach so, naja.
Wir sind unabdingbar.
Ja. Aber wahrscheinlich werden wir nicht benötigt bei einem Erdbeben. Und dann hätte noch das Verhalten nach einem Erdbeben. Verletzungen gegebenenfalls versorgen und erste Hilfe leisten. Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen überprüfen. Eben nach Lecks oder zerrissenen Elektroleitungen Ausschau halten, gegebenenfalls entsprechende Geräte ausschalten, Schäden im Haus überprüfen, gefährliche Flüssigkeiten, Scherben und beschädigte Gegenstände vom Boden beseitigen, Achtung, Schuhe tragen, das Radio einschalten und Hinweise beachten, Telefone nur im Notfall benutzen, weil die werden wahrscheinlich jetzt Leute, die es schlimmer getroffen hat, brauchen. Und jeder sollte im Übrigen wissen, wie die Gas-, Wasser- und Stromzufuhr abgestellt werden und wie wirksam erste Hilfe geleistet wird.
Ja. Aber du hast es nicht gesagt, aber ich glaube, ich würde sogar wegfahren vom Wasser. Weil wenn es gerade in Mexiko
ist. Ach so, ja, na sicher, wenn ein Tsunami dann entsteht, ist klar, ja.
Ja, genau, ja. Weil das kann ein Tsunami auslösen, so ein Erdbeben, so ein schweres.
Ja, aber da haben wir dann wieder eine eigene Folge dafür.
Richtig, auf die bin ich schon gespannt.
Ja, das war's dann im Groben. In vielerlei Hinsicht ist das eher ähnlich mit anderen Vorgehensweisen bei Naturkatastrophen. Also das ist eh fast alles ziemlich ähnlich.
Der Vulkan auch, ja.
Also ich weiß nicht, ich glaube, wiederholen brauchen wir heute nicht, oder? Ganz erleichtert. Ja, dann...
Nein, Karin.
Dann hätte ich gesagt, wir kommen zum Witz.
Okay.
Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe nur deine Mutterwitze gefunden oder Chuck Norris.
Oh Gott. Ja, schwierig.
Der einzig Gute geht wieder um Politik. Das haben wir beim letzten Mal in meiner Folge gehabt, deswegen sage ich nicht.
Na geh, heb dann auf fürs nächste Mal.
Na, vielleicht sage ich ihn doch. Aber zuerst lese ich einen Brief vor. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe, was so halbwegs witzig war, meiner Meinung nach. Schreibt eine Mutter einen Brief an ihren Sohn. Lieber Sohn, wenn du das nächste Mal nach Hause kommst, wirst du dein Zimmer nicht mehr wiedererkennen. Wir sind nämlich umgezogen. Vor einer Woche hat deine Schwester ein Kind bekommen. Da wir aber noch nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, kann ich dir nicht sagen, ob du Onkel oder Tante geworden bist. Gestern wurden wir alle gegen Erdbeben geimpft.
Was? Okay. Das ist ja vollkommener Schwachsinn.
Pass auf. Gestern wurden wir alle gegen Erdbeben geimpft. PS, ich hätte dir gerne noch 10 Euro in den Brief gelegt, ich hatte ihn aber schon zugeklebt.
Alles klar.
Ja, das ist das Einzige, was ich gefunden habe, was so ewig witzig war.
Aber mit was hat das was zu tun? Was sind das, Impfschäden? Oder was haben die Leute?
Na nix. Das soll einfach ein witziger Brief sein. Da hätte es noch viel längere gegeben, aber das habe ich weggelassen, weil da waren auch ziemlich viele, ja, perverse Sachen dabei. Ich habe den kürzesten genommen. Und da der Erdbeben kurz vorkommt, haben wir gedacht, okay, das nehmen wir. Aber du hast gelacht. Zumindest bei Onkel oder Tante.
Ja, weil das war so, wir wissen nicht, ob du Onkel oder Tante geworden bist. Hä?
Das hat man auch
gefallen. Das hat mit dem Geschlecht von Kindern nichts zu tun.
Na gut, dann mache ich den Politikerwitz auch noch.
Ja, aber
der Unterschied zwischen einem Erdbeben und unseren Politikern ist, ein Erdbeben kann was bewegen.
Urgemein. Ja. Aber ja. Ja. Da reden wir jetzt aber von der österreichischen Politik, oder?
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland besser ist.
Ja. Ich weiß es auch nicht.
Ja. Sonja, was ist dein nächstes Themengebiet?
Bei mir geht's nächstes Mal um die Tücken der Natur. Also einschalten lohnt sich auf jeden Fall wieder.
Sehr interessant.
Und da freue ich mich auch schon aufs Recherchieren. Das wird cool.
Das glaube ich, ja.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like. Wenn ihr unseren Podcast mögt, freuen wir uns über eure Unterstützung, indem ihr unseren Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalässt. Erzählt euren Freunden und Familien von uns, damit auch sie für jede Situation gewappnet sind, und folgt uns gerne auch auf Instagram und TikTok. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt euch die Bilder zu den Folgen ansehen sowie Geräusche erraten. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche für uns habt, schreibt uns gerne auf Instagram, TikTok oder unter wieüberlebtman@yahoo.com. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.